Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts WT doppelt hört besser. Heute geht es um das Thema Zusammenarbeit und zwar zwischen Behörden. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, wovon einer noch nicht da war und über den freue ich mich ganz besonders, nämlich unser Landrat Martin Kistler. Schön, dass Sie da sind. Und daneben sitzt, wie häufig und auch natürlich sehr erwünscht in diesem Format, unser Oberbürgermeister Martin Kuhner. Hallo Martin, auch
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke, Verena. Und ich freue mich auch, dass wir den Landrat sozusagen in dieses Format mitgewinnen konnten. Und ich glaube, Zusammenarbeit ist natürlich ein Punkt, über das kann man viel sprechen, gerade unter Behörden. Und meistens ist es so eine Blackbox, ne, für die Außenstehenden und für die Bürger. Oder wie siehst du das?
Ich sage zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr, da auch mal mitwirken zu können. Wir selber als Kreis haben ja dieses Format nicht, finde es aber spannend, auch für die Kommunikation und in der Tat das ein oder andere dann miteinander auch anschaulich zu machen. Das ist, glaube ich, schön. Warum? Weil, ja, ich sage mal, gute, vertrauensvolle, harmonische Zusammenarbeit, die jetzt nicht immer in Öffentlichkeitsformaten stattfindet, sondern im Alltag, wo man zum Telefonhörer greift, wo man, ich sage mal, sich in Sitzungen begegnet. Und wo man natürlich auch mal über Textnachrichten kurzes abstimmen kann. Und ich glaube, uns hat ja von Beginn weg auch ein vertrauensvolles Verhältnis ausgezeichnet. Und würde deswegen sagen, viel besser kann man es eigentlich nicht machen.
Jetzt sind wir schon mitten eigentlich in medias res, beziehungsweise könnten hier vielleicht fast schon einen Cut machen, so gefühlt. Mhm. Schöne Zusammenfassung, Herr Kistler. Aber vielleicht fangen wir trotzdem noch mal ein bisschen weiter oben an. Also Bürgerinnen und Bürger erleben ja Verwaltung aus einer ganz eigenen Perspektive. Und viele Bürgerinnen und Bürger haben auch, wenn sie an das Bild Behörde denken, dann ist vielleicht auch gar nicht so ganz klar, was für Behörden gibt es eigentlich und inwiefern greifen die eigentlich in ihr Leben ein oder beziehungsweise sind wichtig für sie. Und vielleicht gehen wir auf diese Frage, wie eng arbeitet eine große Kreisstadt Waldshutingen und der Landkreis, das Landratsamt zusammen? Wie eng ist es? Herr Kistler, vielleicht zuerst an Sie.
Ja gut, ich glaube, habe es gerade schon gesagt, viel enger, wie wir zusammenarbeiten, kann man das, glaube ich, nicht tun. Zum einen, die Kreisbehörde sitzt wesentlich natürlich in dieser großen Kreisstadt, was dadurch schon mal Enge und Nähe schafft. Zum anderen haben wir natürlich viele Themen, wo unsere Zuständigkeiten ineinander greifen. Das gilt für administrative Dinge. Jetzt, wie Sie es richtig sagen, Bürger unterscheidet ja nicht, wäre ich für was zuständig. Und so ist es häufig, glaube ich, so, dass Post, die eigentlich in die Zuständigkeit des Landratsamtes gehört, bei der Stadtverwaltung landet und auch bei uns als Landratsamt Dinge landet, die eigentlich in die Stadtverwaltung gehöre. Insofern ist am Ende, glaube ich, für den Bürger wichtig, dass sein Anliegen tatsächlich aufgenommen ist. Und der Oberbürgermeister kriegt manchmal freudvolle, vielleicht manchmal auch verärgerte Zuschriften für Themen, die vielleicht in den Zuständigkeitsbereich des Landrats fallen. Und umgekehrt ist es gleich. Wie gesagt, gibt ja zwei vielleicht größere Aufgabefelder, wenn ich es mal differenzieren will. Das eine sind die reinen Verwaltungsangelegenheiten, wo die große Kreisstadt natürlich auch eine kreisangehörige Gemeinde ist. Sie ist aber auch große Kreisstadt. Das heißt, sie hat im Unterschied zu allen anderen Gemeinden des Landkreises ein paar Zuständigkeiten mehr, die wir als Landratsamt ansonsten für die übrige Städte und Gemeinden unseres Landkreises wahrnehme. Und die große Kreisstadt ist auch die einzige Stadt in diesem Landkreis, die nicht unter unserer Rechtsaufsicht steht, sondern vom Regierungspräsidium beaufsichtigt wird. Und also gibt es natürlich viele Schnittstellen. Die Stadt ist Baurechtsbehörde, wir sind die Umweltbehörde und Bauvorhaben haben immer auch Umweltbezug, also um praktisches Beispiel zu nennen. Und dann gibt es als zweiten großen Bereich natürlich die politische Schiene, wo wir gucken müssen, dass unsere Region vorankommt. Das ist natürlich eine Domäne des Landrates auch. Aber aus meiner Sicht, gerade in einem Landkreis wie dem unsere, auch wichtig, das mit der Gesamtheit der Bürgermeister abzustimmen. Und natürlich hat der Oberbürgermeister als einziger Oberbürgermeister in diesem Landkreis, als Oberbürgermeister der großen Kreisstadt dort auch besondere Rolle. Und wenn wir zusammen auftreten als kommunale Familie vor Ort, dann glaube ich, können wir in den großen Themen Verkehr, Gesundheit, um mal zwei zu nennen, viel mehr erreichen, wenn das jeder alleine täte.
Ja. Ja, ich möchte es an der einen Stelle eigentlich noch ergänzen. Du hast gerade jetzt das Thema Baurecht gesagt. Ihr seid die Baurechtsbehörde letztendlich für den Gesamtlandkreis. Die große Kreisstadt hat eine eigene Baurechtsbehörde. Das Gleiche sieht beim Ausländeramt auch so an. Da sind wir 300 Meter auseinander, haben aber letztendlich die gleichen Thematiken, die wir haben. Und das führt natürlich manchmal zu Verwirrung. Auf der anderen Seite ist das schon ein sehr ausgewogenes System, was ich denke. Also wenn man sich anguckt, so die dritte Ebene im Land, sind die Landkreise nach dem Land selbst, nach den Regierungspräsidien kommt der Landkreis. Und das ist sozusagen, die bündeln nochmal die Aufgaben, die viele Städte und Gemeinden, die dann auch kleiner sind und nicht kreisfrei oder große Kreisstädte sind, selber so in der Form gar nicht leisten können. Das muss man dann auch nochmal sehen. Das sind so die übergeordneten Sachen. Bei uns ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, was die Leute sehr häufig durcheinander bringen auch, ist zum Beispiel dieses ganze Thema Müll. Ne? Das ist das ist für den gesamten Landkreis organisiert und da haben wir alle das Gleiche sozusagen. Wir müssen uns alle an die gleichen Regeln halten, um da nur mal ein Beispiel zu nennen. Weil sonst wird es auch nicht mehr wirtschaftlich tragbar an bestimmten Stellen.
Aber ist das ein Kommunikationsproblem der Behörden, dass die Bürger manchmal das durcheinander bringen? Oder ist das einfach eine Gegebenheit, mit der man halt arbeiten muss und dass sich das wahrscheinlich auch einfach nicht ändert? Weil, wie Sie es vorhin gesagt haben, dem Bürger am Ende, da zählt das Ergebnis, mein Anliegen muss bearbeitet werden. Oder könnte man da vielleicht, weiß ich nicht, noch nachschärfen oder das noch besser erklären, noch häufiger erklären?
Ich würde da mal so drauf kurz antworten. Es hat ja immer was mit Betroffenheit zu tun. Ich glaube, solange eine Verwaltung funktioniert und sowohl der Landkreis funktioniert hervorragend und unsere Stadt funktioniert auch gut an der Stelle, ist es dem Bürger egal, wer es macht. Ja. Hauptsache, es wird gemacht. So ist es. Es wird in dem Augenblick sozusagen unklar, wenn ich eine eigene Betroffenheit habe, wenn ich weiß, wo muss ich denn jetzt hingehen? Also wer ist denn jetzt zuständig dafür, dass ich meinen Führerschein verlängern kann oder mein Auto zulasse? Das ist halt eben nicht bei der Stadt. Ja, aber das sind Sachen, wie häufig mache ich das? Und die Leute, die das häufiger machen, berufsmäßig, die wissen genau, an wen sie sich wenden. Und die das, was weiß ich nicht, einmal in 10 Jahren machen, ja gut, da ist dann die leichte Irritation vielleicht auch verschmerzbar.
Ja.
So würde ich es aussehen. Gibt natürlich, Martin Gruner hat 2 Beispiele angesprochen, Baurecht und zum Beispiel natürlich auch Ausländerrecht. Wenn 2 Behörden innerhalb von 300 Metern sitzen und beide das gleiche Aufgabefeld haben, nur in unterschiedlicher örtlicher Zuständigkeit, dann kann man da auch mal durcheinander kommen. Insofern ist natürlich manche verwaltungsrechtliche Zuständigkeitszuordnung nicht per se immer automatisch nachvollziehbar, sondern erklärungsbedürftig. Umgekehrt, wie es Martin Gruner auch sagt, ich glaube, wir versuchen da anschaulich darzustellen, was wir tun. Die Stadt stellt dar, was sie tut. Und das ist, glaube ich, aus Sicht des Kreises auch normal. Die erste Ebene für die Bürgerinnen und Bürger sind natürlich immer auch die Rathäuser. Ja. Warum? Weil Kommune vor Ort ist. Jetzt sind wir als Landratsamt natürlich in dieser Stadt auch vor Ort. Aber wenn man so mal global betrachtet und dass man dann, wir machen das ja auch mit Außensprechstunde, wir haben Außenstelle an verschiedenen Orten, dass wir dann zu den Menschen auch hingehen oder aber die Leute kommen zu uns und nicht zuletzt, das ist die Dimension, die wir, glaube ich, in dem Zusammenhang auch mal noch aufmachen können, stehen wir ja mit auch in der Digitalisierung. Viele Dienstleistungen sind online verfügbar, werden online verfügbar gemacht, sodass jetzt in der Wahrnehmung, muss ich hin zum Rathaus oder zum Landratsamt, wahrscheinlich in der Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger noch weniger Rolle spielt, wie das heute der Fall ist.
Ja. Sehe ich auch so. Ja.
Sie haben es eingangs gesagt, Herr Kistler, dass eben OB und Landrat stimmen sich auch mal ab bei einem schnellen Gespräch auf einem Flur. Man sieht sich irgendwie, man nutzt Termine. Aber was überwiegt mehr? Also die Zusammenarbeit zwischen einem OB und einem Landrat in derselben Stadt, macht man da eher formelle Termine? Jetzt kenne ich den Terminkalender von Herrn Gruner sehr genau und weiß, da sind wenig Lücken auch. Ihre dürfte ähnlich voll sein. Also wie funktioniert denn so eine Abstimmung? Wie darf man sich das vorstellen? Sie haben ein gemeinsames Thema und dann schreibt man sich abends WhatsApps, wenn man eigentlich schon im Feierabend ist, oder ist dann doch eher der formelle Termin, den man ausmacht?
Es ist alles, also wie gesagt, jetzt will jetzt nicht flapsig werden, aber in manchen Wochen,
warum nicht unbedingt?
In manchen Wochen begegne ich Martin Gruner mehr wie meiner Familie zu Hause, weil wir uns am Tag in 4 Sitzungen sehen und dann vielleicht auch noch 2-mal telefonieren müssen, weil gerade noch was Aktuelles anliegt. Also insofern haben wir eigentlich per se durch Überschneidungen in den Themen schon mal viel formelle Begegnungsmöglichkeiten. Und wie Sie es richtig sagen, formelle Begegnungsmöglichkeiten kann man immer auch ausnutzen, um am Rande noch 2 Dinge, die einem so beschäftigen, gerade auch noch kurz zu besprechen. Und wenn nicht, kann man sich zwischendrin mal anrufen. Wenn keine Lücke ist, kann man zurückrufen. Und jetzt versuche ich, Menschen nicht nach Feierabend zu behelligen. Es gelingt mir aber auch nicht immer. Ja. Und manchmal muss man halt sich vielleicht auch was von der Seele schreiben oder was schnell platziere. Dann glaube ich, haben wir ein Verhältnis so auch, dass jeder vom anderen weiß, wir nerven uns nicht gegenseitig unnötig. Umgekehrt, wenn wir etwas haben, können wir uns auch immer kurz erreichen. Und ich glaube, so gemeinsames Verständnis auch von der Aufgabe, die man in so einem Amt hat, das hilft da auch. Und deswegen hätte ich gesagt, der Kontakt ist auf jeder Ebene gut und vertrauensvoll und wie man ihn sich besser nicht wünschen kann. Ja.
Ich würde es vielleicht sogar noch mal so ein bisschen, vielleicht auch für unsere Zuhörer so ein bisschen klarer machen, wo treffen wir uns? Mhm. Ja? Und das ist wirklich häufig und dann gibt es immer diese Zwischenpunkte. Also dieses, wo treffen wir uns? Also eins, ich darf ja Mitglied des Kreisrates sein, sozusagen der Vorsitzende, und als ist des Kreisrates ist der Landrat, der auch die Sitzungsleitung hat. Das heißt also, da kommen wir in diese Themen rein. Da habe ich eine ganz andere Situation, aber da sehen wir uns auch häufig, auch in Beratungstätigkeiten. Wir haben das Thema Musikschule, in dem wir beide sitzen. Wir haben das Thema Wollnich-Bieser-Stiftung. Wir haben das Thema Regionalverband. Wir haben das Thema Wirtschaftsregion Südwest. Also nur um so ein paar Beispiele.
Aufsichtsrat Klinikum,
genau. Dann haben wir das Thema Gesundheitsvorsorge. Dann haben wir das Thema, was weiß ich nicht, Endlager, an denen wir uns zusammenhängen. Das heißt also, wir sehen uns schon relativ häufig. Was ich halt einfach merke, ist, es ist ein sehr, sehr, sehr gutes, informelles Austausch ist und eigentlich immer auf Augenhöhe. Das ist das, was mir sehr gut gefällt. Ich fühle mich da immer mitgenommen. Und es ist immer ein offenes Wort. Und ich glaube, man kann auch an bestimmten Punkten auch feststellen, wie eine Zusammenarbeit dann gut funktionieren kann. Haben wir auch Beispiele genug.
Ja, schön. Herr Kistler, die anderen Gemeinden und Städte im Kreis, die haben natürlich nicht diese Nähe, einfach allein schon räumlich bedingt, ja, die kurzen Wege, dass man sagt, naja, nach so einer Sitzung bleibe ich vielleicht noch kurz da nach einer Kreistagssitzung und die anderen Bürgermeister müssen halt vielleicht noch einen weiteren Fahrtweg auf sich nehmen. Kriegen Sie das auch so ein bisschen gespiegelt von den anderen Bürgermeistern, dass Sie sagen, für mich könnte man sich mehr Zeit nehmen oder so eine gewisse Nähe eben zum OB von Waldzutingen und wie gelingt es wiederum auch da zu sagen, ich bin halt der Landrat für alle und der Landkreis ist groß, Sie haben es gesagt. Also welche, haben Sie da so einen Modus, dass Sie sagen, ich fahre halt einmal im Quartal, versuche ich alle mal besucht zu haben oder wie geht das? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ha. Also ja, ich bin Landrat für alle, das versteht sich, für alle 32 Städte und Gemeinden, für alle 32 Bürgermeister, wobei wir nur in Anführungszeichen 31 genau. Bürgermeister haben, Stefan Büchelöcher, Bürgermeister von Dachsberg und von Ibach. Und ich bin auch für alle Menschen in Anführungszeichen am Ende da und das versuche ich auch. So, jetzt motiviere ich alle Kreistagsmitglieder, dass sie nach der Sitzung bitte noch da bleiben, dass wir uns auch austauschen können. Also soll idealerweise niemand gleich fortspringen müssen. Lässt sich natürlich nicht vermeiden, wenn man Vater und andere Termine hat. Aber ich glaube, so der Austausch auch untereinander mit den Kolleginnen und Kollegen ist nach der Sitzung sehr gut. Und was ich halt auch tue, ich gehe halt in Anführungszeichen jede Gemeinde, jetzt schaffe ich es nicht, in jedem Quartal immer vielleicht alle 32 besucht zu haben. Aber wenn ich jetzt meinen gestrigen Tag zum Beispiel nehme, da war ich gestern Abend noch in Murg, noch ein Feuerwehrhaus eingeweiht, um ein Beispiel zu machen. Jetzt nachher gehe ich gleich nach Bad Säckingen und so ist die Woche geprägt von Terminen. Und ich gucke, dass ich in jede Gemeinde immer wieder auch komme, versuche auch zu Veranstaltungen zu gehen, wo ich sage mal, ein gewisser Kreisbezug auch da ist. Wenn ich versuche, alle wahrzunehmen, dann lange 7 Tage, 24 Stunden, 365 Tage nicht. Also man muss da ein bisschen gucken, aber ich schaue schon auch, dass ich zu den Verbänden gehe, zu den Sonntag haben wir Kreisfeuerwehrverbandsversammlungen, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Das findet dann in Lauchringen statt. Also ich bin halt auch unterwegs und ich glaube, in einem Landkreis wie dem unseren muss man auch unterwegs sein und würde jetzt einmal mutig formulieren, ohne mich selber beweihräuchern zu wollen, das ist mir wichtig, dass, glaube ich, sich kein Kollege und auch die Kollegin mein Freien Dettikofer von mir vernachlässigt fühlt. Was ich immer mal wieder feststelle und ich muss dann immer wieder schmunzeln, es gibt ja manchmal so Häufungen. Da bist du dann innerhalb von 14 Tagen in einer Gemeinde gefühlt 7 Mal und dann 3 Monate überhaupt nicht mehr. Also solche Dinge stelle ich dann immer schmunzelnd fest und ja, ich gucke auch schon, dass ich es verteile. Ich mache ein Beispiel. Ich gehe zu allen Bürgermeisterwahlen, ist für mich ja selbstverständlich. Und manchmal gibt es Terminkollisionen, als letztes Jahr zeitgleich die Bürgermeisterwahl in Stühlingen war und in Drogern. Das können Sie raten, wo ich hingegangen bin.
Ich nehme an, Sie sind nicht in Ihrer Heimatgemeinde geblieben.
Genau, so ist es. Aber ich habe in meine eigene Gemeinde, in Anführungszeichen, also meine Wohn- und Heimatgemeinde Drogern, habe ich Frau erste Landesbeamtin Schlick gebeten, den Termin wahrzunehmen. Und ich bin dann nach Stühlingen und so gucke ich, dass ich überall halt einmal bin. Und was weiß ich, wenn jetzt Kollisionstermine sind und ich war dreimal in St. Blasien, dann gehe ich halt im Kollisionstermin dann nach Kösserberg oder wie auch immer, sind jetzt willkürlich gegriffene Beispiele. Und okay, ich glaube, am Ende gucke ich, dass ich rumkomme. Wie gesagt, wenn es mal nicht so gelingt, wie ich mir es wünsche, dann bitte ich um Verständnis. Ich würde aber die Wahrnehmung haben, dass sich von mir keiner vernachlässigt fühlt. Und wenn dann manche auch sagen, okay, weit ab vom Schuss zu sein, das gibt alte Krieger. Also wenn der Landrat nicht immer kommt, hat es vielleicht auch mal den einen oder anderen Vorteil. Dann ist auch gut.
Bei Ihrer Tour durch den Landkreis dürfte Ihnen ein Thema häufig begegnen und das ist auch eins, das uns, Martin, oder dich hier sehr, sehr, sehr beschäftigt und das ist das Thema ärztliche Versorgung. Das schlägt auf, wahrscheinlich in allen eben Gemeinden Facharzttermine kaum noch zu bekommen, auch weil kaum Fachärzte da sind. Hausarzt geht jetzt auch los, dass da Praxen schließen oder dass man eben sehr lange auf einen Termin warten muss. Welche Rückmeldungen bekommst du da ganz konkret und wie häufig vor allen Dingen? Also weil die Wahrnehmung ist schon, das ist ein Thema, das einfach drückt und drängt und das auch ein Stück weit Lebensqualität in diesem doch sehr schönen Landkreis, dass die Menschen das Gefühl haben, da geht gerade was kaputt.
Die Rückmeldung, die wir natürlich hier relativ häufig kriegen, also sei es über E-Mails, sei es in der Bürgersprechstunde oder auch über Gemeinderäte, natürlich, die auch viel unterwegs sind, ist es immer schwieriger wird, Arzttermine zu bekommen. Gerade für älter werdende Mitbürger, die wir einfach haben. Warum bekommt man weniger Arzttermine? Das liegt daran, weil viele Kollegen altersbedingt in den Ruhestand gehen, die Praxen schließen und anders als es noch vor 20 Jahren war, nicht so ohne weiteres halt eine Nachfolge gefunden wird. Die Gründe dafür sind vielfältig, die sind gesellschaftlich bedingt, meines Erachtens an vielen Stellen, aber natürlich auch durch die Art der Gesundheitspolitik, die wir in den letzten Dekaden gemacht haben, ist das eine Entwicklung, die wir ad hoc nicht ändern können. Aber wir versuchen natürlich, sie zu mildern. Und da bin ich auch ganz dankbar, dass wir natürlich mit dem Landkreis hier einen Partner haben. Der Landkreis, der sozusagen verantwortlich auch ist für das Spital, für das Krankenhaus an dieser Stelle, das auch vorantreibt mit allen Schwierigkeiten, weil auch da ist es schwierig, Personal zu bekommen. Es ist ja nicht nur so, dass es nicht nur um die niedergelassenen Ärzte geht, sondern es geht auch sozusagen um die Angestellten, Krankenhaus, was MVZs betreibt, nicht nur bei uns hier in der Stadt, sondern auch in anderen Gemeinden. Und da ist ein Austausch da. Wir werden so eine Sache nicht von heute auf morgen verändern können, aber meines Erachtens sind wir bei jedem Mittel, was uns plausibel erscheint, dabei, es auszuprobieren und umzusetzen.
Und was sind das für Mittel? Also was konkret können denn Landkreis oder auch Stadt oder auch die Kommunen, was kann man denn tun ganz konkret?
Ich glaube, wir haben, kann jetzt auf 12 Jahre insgesamt im Amt des Landrats zurückblicken, da haben wir die Gesundheitslandschaft in der Organisationsstruktur einmal von links auf nach rechts gedreht und der Landkreis insbesondere und damit natürlich auch seine Städte und Gemeinden. Warum? Weil sie zur Finanzierung des Landkreises eben über die Kreisumlage beitragen müssen. Wir nehmen ja massive Gelder auch in die Hand, um die Gesundheitsversorgung voranzubringen. Das größte Vorhaben ist natürlich der Neubau unseres Klinikums. Wir hatten letzte Woche den Spatenstich für die Erschließungsarbeit. Also da geht's gut voran. Das ist, glaube ich, am Ende der Dreh- und Angelpunkt. Und auch, wir haben immer von der Spinne im Netz gesprochen für eine zukunftsfähige Versorgung im Kreis. Wir brauchen ein funktionierendes Krankenhaus auch in der Zukunft. Und weil sich die Medizin weiterentwickelt, der medizinische Fortschritt ist immens. Und weil Personal eine knappe Ressource ist, musst du strukturelle Voraussetzungen bringen, damit wir auch für Personal attraktiv bleiben. Und ich glaube, mit diesem neuen Krankenhaus werden wir am Ende aufgrund der Bedingungen, die wir bieten können, aber auch aufgrund der Leistungen, die wir dort anbieten können, inhaltlich. Es ist ja nicht so, dass man sich aussuchen kann, was man macht, sondern wir sind in der Landeskrankenhausplanung. Es werde einem Haus am Ende Leistungsgruppe zugewiesen. Da werden wir am Ende idealerweise, und so ist es uns vom Land ja bisher auch zugesagt, eine gute Zuweisung von Leistungsgruppe bekommen, dass wir ein leistungsstarker Versorger vor Ort am Ende auch sein dürfen, wo es gesundheitliche Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger gibt, dass wir damit wirklich gute Ausgangsvoraussetzungen schaffen. Das Zweite ist, dass wir als Landkreis, wie einige Kommunen auch, medizinische Versorgungszentren betreiben, um eben die niedergelassene Versorgung, Hausfachärzte-Situation voranzubringen. Sag aber auch, dort haben wir eigentlich originär keine Zuständigkeit. Die Zuständigkeit im niedergelassenen Bereich liegt bei der Kasseärztlichen Vereinigung. Das habe ich ein Stück weit Verständnis. Die können Ärzte auch nicht backen, wenn es halt aufgrund falscher Weichenstellungen in der Vergangenheit nicht genügend gibt, aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen nicht genügend gibt. Martin Gruner hat es gesagt, dann kann man das auch nicht in einem Atemzug ändern. Sage aber auch, dass ich mich mit manchen Dingen, die von der KV kommen, schon auch sehr schwer tue. Warum? Weil wir uns engagieren, weil wir uns einbringen. Und trotzdem immer Stereotyp der Ruf nach der Kommune kommt, obwohl sie keine Zuständigkeit hat. Und wenn wir Vorschläge machen, sagt das Beispiel Institutsambulanze für die Krankenhäuser, dass wir uns halt im niedergelassenen Bereich auch engagieren können, weil uns die Patienten ins Krankenhaus kommen, wenn sie eben im niedergelassenen Bereich keine Termine bekommen. Dann kriegen wir eine Absage erteilt, wenn wir Sonderbedarfe, Sonderzulassungen beantragen. Beispiel Kinderärzte, dann müssen wir da bürokratische Hürde nehmen, weil die Zulassungen eben nicht so erfolgen, wie wir uns das wünschen und Bewerber dann mitunter schon wieder weg sind, bis du sie durch die Mühlen des Zulassungsausschusses gebracht hast, durch sind. Also da würde ich mir natürlich schon auch wünschen, dass alle Partner noch viel stärker da auch mit uns kooperieren würde, so wie wir das als Stadt und Landkreis, als Gemeinden und Landkreis, als Gemeinden untereinander ja auch tun, weil wir sagen, Gesundheitsversorgung ist für die Bürger wichtig. Und dann kann es am Ende, weil die Bürger eben ins Rathaus kommen oder auch ins Landratsamt, kann es nicht sein, dass wir sagen, wir sind nicht zuständig, wir heben die Hände, sondern müssen wir gucken, dass wir miteinander Lösungen bringen. Wir beide haben miteinander, auch mit dem Kollegen Krieger aus Laufenburg, den Runden Tisch Kinderärztliche Versorgung etabliert. Ich glaube, wir haben das ein oder andere am Ende dort auch in eine gute Richtung schon bewegt. Aber es steht und fällt halt schlussendlich damit, dass es uns gelingt, Ärzte auch in unsere Landschaft zu bringen. Und da ist Kommunikation natürlich auch ein Thema. Und wenn Leute merken, jawohl, da ist eine Region da, die an einem Strang zieht, die, glaube ich, infrastrukturell gute Voraussetzungen am Ende auch mitbringt und das in einer Positivkommunikation tut. Und Sie haben es vorhin ja gesagt, wir sind ein wunderschöner Landkreis. Jetzt wird es nicht verwundern, wenn ich sage, ich kenne keinen schöneren. Wir sind der Schönste. Das ist so, sind wir uns auch einig. Das ist so. Dann glaube ich, kann man gerne hierher kommen. Ja. Wenn wir aber über den Landkreis kommunizieren oder über unsere Region kommunizieren, wie wenn wir Sibirien wären, es ist kalt und wüst und was weiß ich was, dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn sich hierher keiner verirrt. Also ich staune manchmal, wie Leute über unsere Region sprechen. Und wenn wir andernorts in der Republik unterwegs sind und dann guckst, wie es bei uns doch herausragend gut ist, dann glaube ich, würde ich mir manchmal in der Innensicht der Menschen wünschen, dass sie vielleicht in die Außensicht träte, um zu gucken, hey, das Positive überwiegt und wo es noch nicht so gut ist, wie wir uns das wünschen, da arbeiten wir in einer positiven Kommunikation dran.
Und Martin, da bin ich dir sehr dankbar, weil du sprichst damit auch ein Wort auf, was mir auch immer wieder auffällt und was wir eigentlich hier als Stadtverwaltung auch versuchen, genau in diese Richtung zu gehen. Wir leben in einer der schönsten Regionen, die dieses Land hat. Wir leben in einer, wenn ich jetzt für die Stadt spreche, in einer Stadt, die zwei historische Innenstädte hat, die man ja so nicht findet woanders. Mhm. Das sind Perlen. Und es ist manchmal so, dass man vielleicht das Schöne, was einem vor der Haustür liegt, nicht mehr richtig sieht. Und auch wir sind ja mit allem, auch mit diesem Podcast, den wir ja machen, wir versuchen ja sozusagen auch positive Punkte herauszustellen, zu sagen, was ist das Besondere und warum lohnt es sich, hier zu sein? Und jetzt mache ich noch mal kurz den, das haben wir in allen Bereichen, ja, also das ist nicht nur im Gesundheitssektor. Und jetzt mache ich aber noch mal ganz kurz den Schwenk zum Gesundheitssektor und den finde ich eigentlich auch sehr schön, weil das viele nicht so mitnehmen. Also wo der Landkreis meines Erachtens auch sehr aktiv ist oder auch sehr viel dafür getan hat, das ist das Thema FAM. Das ist die.
Du müsstest die Abkürzung, glaube ich, erklären für unsere.
Ja, das Zuhörer. ist
Fachhochschule des Mittelstandes.
Und da geht es halt darum, dass wir junge Leute, die hier das Abitur gemacht haben, auch versuchen, hier in der Region zu halten. Und es gibt dann halt auch medizinaffine Ausbildungsbereiche dahin, ob das der Physical Assistant ist, ob das Psychologie ist, die an dieser Stelle, was man hier vor Ort dann auch studieren kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir einfach sagen, jeder, der hier sich dann auch nochmal niederlassen will oder jedes MVZ, was hier bestehen will, lebt natürlich auch von den Leuten, die dann hier vor Ort bleiben. Und wir haben viele Leute, die gerne hier bleiben wollen auch. Und wenn sie dann die Möglichkeit haben, nicht durch die Verlockung einer großen Universitätsstadt weggezogen zu werden, sondern ihre Kenntnisse und ihre Skills auch hier dann zu bekommen, dann ist das, glaube ich, ja, das hat was mit Standortförderung zu tun und das ist in allen Bereichen genau das Gleiche.
Ich nehme jetzt mit, allein aus der letzten Viertelstunde, allein dieses Thema, glaube ich, könnten wir wahrscheinlich eine Serie von Podcasts draus machen. Ich würde mit Blick auf die Uhr ein wenig auf die Schlusskurve einbiegen wollen, aber ein Thema natürlich können wir nicht ausklammern und das ist das Thema Elektrifizierung, das jetzt ansteht. Auch das ist ein Thema, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, als Sie sagten, wir leben ja nicht in Sibirien und wir haben hier eine tolle Infrastruktur. Hoffentlich in 2 Jahren wird sie noch besser sein, genau. Aber jetzt, glaube ich, kommen tatsächlich erstmal noch mal ein paar schwierigere Monate für auf den einen oder anderen zu, der auf die Bahn angewiesen ist und sich da irgendwie jetzt anders organisieren muss. Vielleicht auch hier. Das Projekt an sich ist eins der Deutschen Bahn. Wir sind betroffen, weil wir halt örtlich gebunden sind. Und natürlich geht es auch um Geld. Also es gibt natürlich auch Geldmittel, die da hinfließen. Ja, wie gucken Sie auf die Elektrifizierung? Es geht jetzt dann wirklich bald los. 26.04. fährt kein Zug mehr nach
nirgendwo. Ich freue mich. Ich habe das immer zugespitzt formuliert. Ich freue mich darauf, wenn kein Zug mehr fährt. Jetzt nicht, weil ich Freude daran hatte, dass keine Züge fahren, sondern dass endlich diese Baustelle kommt. Warum? Weil wir ja seit Jahren und Jahrzehnten einen ungenügenden Verkehr auf der Bahn am Hochrhein erleben. Das Dieselmaterial ist unzuverlässig. Sage jetzt, die Elektrifizierung ist eines der Projekte, für das wir, da darf ich die Städte und Gemeinden, den Oberbürgermeister, den Kreistag, auch den Landkreis Lörrach mitnehmen, für das wir als Region gekämpft haben. Ja, Projektträger ist die Deutsche Bahn, aber ich sage es jetzt mal salopp, das ist unser Projekt und es ist der regionale Einsatz gewesen, es ist auch regionales Geld, was wir in den Topf geschmissen haben, gewesen, was dieses Projekt dann wieder in Fahrt gebracht hat und Verkehrsminister Herrmann hört jetzt auf. Er hat auch einen wesentlichen Anteil, dass dieses Projekt läuft. Warum? Weil sich das Land auch sehr stark engagiert hat. Bin dem Projektteam der Bahn um Ronald Heil sehr dankbar, die einen tollen Job machen. Und ja, natürlich Schienenersatzverkehr. Das wird jetzt einmal Monate werden, die vielleicht nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Aber Baustelle, wenn du weißt, am Ende, wir haben in den Hauptverkehrszeiten einen Halbstundetakt, wir haben neues Zugmaterial, wir haben umweltfreundlichere Züge, ja, kann man mehr eigentlich wollen. Und
mehr Haltepunkte haben wir auch.
Mehr Haltepunkte habe ich schon vergessen. Waldshut-West.
Ja, Sie profitieren, gell, oder?
Walbach.
Ja.
Jetzt will ich nicht den Eindruck erwecken, dass dieser Haltepunkt pro bono ist, weil er in Anführungszeichen schon erstmalig unter meinem Vorvorgänger Bernhard Wütz vor vielen Jahren angedacht wurde, wo ich noch nicht einmal wusste, dass ich überhaupt jemals beruflich auch in diese Richtung gehe. Aber er ist für diese Stadt, glaube ich, auch wichtig. In Walbach bekommen wir einen Bahnhalt dazu und wenn man Rheinfelden noch dazu nimmt, auch in Warmbach. Also auch das eine tolle Verbindung. Waldshut wird am Ende in den Vertaktungen echter Kreuzungsbahnhof, auch mit den Verkehren in die Schweiz, die von hier ausgehen. Wir haben den Hochrhein-Bodensee-Express, der über Konstanz nach St. Gallen fahren wird. Das ist alles toll. Jetzt müssen wir erst dorthin kommen. Aber wenn man weiß, dass da wirklich viel Positives auch in schon relativ kurzer Zeit erreicht werden kann, dann glaube ich, können wir da positiv sein. Und ohne jetzt gleich die Latte wieder zu hoch auf mein eigenes Landratsamt lege zu wollen, wenn wir eine funktionierende Hauptachse im Rheintal haben, dann wirst du daraus ja auch nochmal öffentliche Anschlussmobilität in die Fläche Absolut. Entwickeln können, die im Moment Absolut. Nicht funktionieren, Absolut. Weil du dann am Bahnhof stehst und nicht weiterkommst. Ja. Dann hast du auch kein Interesse, mit irgendeinem Bus, mit anderen Modalitäten ins Tal zu fahren. Also ich glaube, am Ende, wir haben die Wutachtalbahn ja auch noch, wo wir den Hochlauf haben. Also auch etwas, was wir gemeinsam mit den Gemeinden an der Strecke als Landkreis erreicht haben, auch gemeinsam mit dem Verkehrsministerium. Also ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger können sich da freuen. Und wie gesagt, wenn immer geheult wird, manchmal hat man ja den Eindruck, dann ja, hätte alles ein bisschen schneller gehen können, umgekehrt. Wenn es jetzt so kommt und Dezember 27, bisher glaube ich, müssen wir auf einen anderen nicht ausgehen, ist ja eine Perspektive, die überschaubar ist, ist noch anderthalb Jahre. So, und dann haben wir das. Ja. Und dann haben wir verkehrlich einen Quantensprung gemacht.
Das sehe ich ganz genauso und genau auch so diesen Bedenken, die man im Vorfeld hat. Ich glaube, dass wir ein bisschen verlernt haben bei uns in der Gesellschaft, dass wenn ich was Neues erreichen will, wenn ich eine Verbesserung haben will, dass ich dafür auch was tun muss. Mhm. Und manchmal heißt dieses Tun müssen dafür halt auch aushalten. Also jeder von uns kennt es, der zu Hause, ich versuche es ganz einfach zu machen, der zu Hause sagt, oh, mir gefällt die Küche nicht mehr, ich brauche eine neue Küche und dann kommt ein neuer Bodenleger rein, dann muss der Maler irgendwann rein, dann sind die Küchen raus, dann ist die Lieferzeit nicht richtig drin, dann bin ich mal irgendwie ganz schnell 5-6 Wochen ohne Küche. Das nervt. Ja, aber ich glaube, so einfach muss man es dabei machen. Aber danach freue ich mich, weil ich ein tolles neuen Raum habe, in dem ich mich wieder wohlfühle, in dem ich irgendwie anders lebe, in dem ich mich anders bewege. Und nichts anderes haben wir doch hier nur in einem größeren Rahmen. Und ich glaube, das, was der Landrat gerade eben schon gesagt hat, dass wir eine andere Qualitätsstufe der Mobilität auch erreichen, auch mit dem Blick auf das Thema Mobilitätswende, Energiewende, die wir an dieser Stelle haben, weil es wird sich alles etwas anpassen, es wird sich verändern. Und die Bahn hat da einen ganz großen Anteil an diesem Bereich, den wir da vor uns haben. Mhm.
Super. Und dieser Quantensprung in der Mobilität bringt uns ja vielleicht auch haufenweise neue Ärzte und eine KV, die gewisse bürokratische Hürden abbaut. Wer weiß. Vielleicht werden auch da neue Weichen gestellt. Wir sind am Ende des inhaltlichen Teils, der soweit vorbereitet war. Ich habe mir jetzt noch die Freiheit erlaubt, eine kleine Blitzrunde zum Abschluss
jetzt werden wir gegrillt.
Aufzusetzen.
Hab schon befürchtet.
Grill den Kistler.
Schöner Titel für eine Rubrik. Sehr gut.
Ja, ja. Nehme ich zur Kenntnis.
Sehr gut. Genau, mit der Bitte um wirklich blitzartig kurze Antworten. Und ich würde vorschlagen, ich mache immer erst Herr Kistler und dann dich, Martin. Okay? Gut. Oder ihr antwortet gemeinsam. Schauen wir mal. Also
immer Martin, Frau Pichler. Okay. Genau. Sie treffen immer den Richtigen.
Sehr gut. Wer ruft wen häufiger an?
Ja, mich.
Korrekt.
Herr Gruner nickt. Wer antwortet schneller auf Nachrichten?
Hätte ich gesagt, ich.
Auch da sage ich ja.
Gut. Herr Kistler, wenn Sie für einen Tag den Job mit Martin Gruner tauschen könnten, was würden Sie als erstes tun?
Oh, das ist eine gute Frage. Jetzt hat der Oberbürgermeister eine wunderbare Arbeit. Vermutlich würde ich mal gucken, was auf dem Rheinschiff so passiert.
Okay,
das
gut.
Ist sehr beneidenswert.
Der ist gut. Ich dachte, du würdest den Kaffee im Radstüble bestellen. So. Weil es sozusagen fast unten genauso
ja,
ist.
Ja,
und der Kaffee ist
und du, Martin, ein Tag Landrat.
Ein Tag Landrat.
Und dein erster Job, deine erste Handlung des Tages.
Ich glaube, ich hätte richtig Lust, hochzufahren und über den Landkreis zu gucken. Mhm. Und zwar sozusagen, wir sitzen ja manchmal hier so ein bisschen im Nebel, lagebedingt Nachteile und dann einfach so diese Möglichkeit zu haben, okay, ich gehe jetzt mal hoch und ich habe eine Veranstaltung, zum Beispiel in Bonndorf oder in dem wunderschönen Schloss, was ihr habt, und dann da den Blick schweifen zu lassen über dieses wunderschöne Land, das ist schon, da wird mir schon das Herz aufgehen, glaube ich.
Gut. Herr Landrat auf der Fähre. Der OB auf dem Gipfel. Schöne Schlussworte. Wunderbar. Ich danke für diese wirklich schöne Gesprächsrunde. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und wie immer gilt, in 2 Wochen gibt es die neue Folge von WT Doppelt hört besser. Und wenn Fragen, Anregungen, Kritik oder Themen sind, gerne melden an podcast@waldshut-thiemen.de. Bis bald.